Willkommen bei der Behördenquote. Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Deshalb ignorieren wir ihn mit größter Sorgfalt.
Moin Leute, hier ist Thomas am Apparat.
Und Patrick, und herzlich willkommen.
Ja, heute sind wir wieder da. Das vierte Mal. Also, ihr kriegt uns echt nicht mehr los. Also, wir sind jetzt da.
Ja, ob das gut oder schlecht ist, müsst ihr entscheiden.
Gut, die heutige Folge ist strengste Geheimhaltung. Wir reden heute über Agenten.
Beziehungsweise auch Geheimdienste, kann man sagen.
Ja, aber wir kombinieren jetzt, damit ihr ein anschauliches Beispiel habt, an der Serie Tonight Agent.
Vielleicht kennt ihr sie oder nicht. Sie läuft auf Netflix. Oh, haben wir jetzt Werbung gemacht? Dürfen wir das?
Ja, ich glaube schon. Die Leute können sich das ja angucken und dann lass uns das mal kurz zusammenfassen, worum es eigentlich geht.
Ja, im Kern geht es ja darum, dass es ein Mann ist, sag ich mal, ein junger Mann, der ein so ein Nacht-Agent heißt die Serie, haben wir schon erwähnt, ja. Und zwar ist er dann für den FBI im Weißen Haus so tätig, für so ein Night-Agent-Telefon, wo dann Agenten anrufen und so und Probleme schildern. Und Staffel 1 ist halt, eine Frau ruft da an, weil ihre Verwandten getötet werden von irgendeinem geheimvollen Menschen und er soll dann helfen und kriegt dann irgendwie eine persönliche Verbindung zu der Frau.
Irgendwie so, noch mal, um das noch besser zu erwähnen, auch dieses Telefon, dieser Job, den er hat, das Telefon klingelt eigentlich fast nie. Es geht halt immer nur darum, dass wenn da jemand anruft, dass es ein Notfall ist mit einem Agenten oder einem Mitglied.
Genau, die rausgeholt werden müssen oder aus fremden Ländern auch, wenn sie Hilfe brauchen, aber nur Notfall.
Und es geht immer um eine Nacht- und Nebelaktion und das ist halt ja.
Sehr actionreich. Vielleicht auch nicht ganz, wie es im echten Leben ist, aber es gibt da schon Punkte, die ein bisschen echt sind.
Die Serie zeigt auch was Anschauliches und da werden wir noch dazu kommen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mit James Bond vergleichst oder mit Mission Impossible, dann ist das halt nicht so der dicht diese Agentenserie. Es ist halt eher, sagen wir, es ist menschlicher und in einem größeren Realismus.
Und dass man irgendwie mehr Verbindung zum Charakter kriegt als bei James Bond, habe ich das Gefühl auch. Dass man sich so reinversetzen kann eher.
Du sagst mir so, es gibt drei Staffeln davon. Und in der Staffel 1, wie Patrick gerade erzählt hat, geht es halt um das Telefon. Und in den Staffeln darauf wird er halt zu einem operierenden Agenten, der direkt vom Weißen Haus eingesetzt wird. Genau, und das spielt sich natürlich alles im Weißen Haus ab und man kriegt alles mit von diesen ganzen so Drama zwischen den Leuten und Hierarchien und alles.
Ja, so der interne Aufbau vom Weißen Haus so ein bisschen kriegt man mit. Es gibt keinen Trump, wenn ihr das wissen wollt.
Nee, genau, es ist auch natürlich wahrscheinlich überspitzt dargestellt und so weiter. Aber jetzt wollen wir mal den Hauptcharakter beleuchten. Der Hauptcharakter heißt Peter Sutherland. Der ist halt, würde ich jetzt sagen, von der Statur ganz normal. Etwas größer, nicht besonders durchtrainiert. Jetzt auch nicht besonders.
Ja, und er hat halt früh seinen Vater verloren. Seine Mutter auch an Krebs. Und sein Vater wurde halt verdächtigt, dass er etwas Schlimmes gemacht hat. Und das hat immer nagte an ihn immer wieder in der ersten Staffel.
Genau, man sieht halt auch immer an ihm, dass er halt sich sehr mit sich selbst beschäftigt. Er versucht ständig immer das Richtige zu tun. Er hat Angst, er zweifelt moralisch, fragt sich, ob er das Richtige tut. Und manchmal trifft er halt auch Entscheidungen, die ihn selber in Gefahr bringen. Aber er trotzdem versucht immer das Richtige zu tun.
Er will immer jeden retten auch. Ja, oder versucht mindestens immer jeden zu retten. Oder dass ihm nichts passiert. Und so, das ist ihm auch sehr wichtig. Das
man auch. Und er verliebt sich auch. Also, er verliebt sich halt wirklich. Wenn du jetzt Peter Sutherland mit Ethan Hunt oder James Bond vergleichst, was würdest du sagen? Was wäre so der größte Unterschied, der dir auffällt?
Weil James Bond ist immer der Frauenheld, sag ich mal. Der gefühlt in jedem James Bond eine neue Frau hat. Die jede klärt immer die, aber auch nicht die ganz normalen Frauen, sondern immer die so Topmodels, sag ich mal.
Und was wir nicht vergessen dürfen, er trinkt immer einen Martini.
Und irgendwie passiert auch immer, bei James Bond immer heftige Autounfälle, wo das Auto sich 20.000 Mal überschlägt und er aussteigt, als wäre nichts gewesen.
Ja, der ist total so, immer so ordentlich gekleidet, super adrett, der Anzug sitzt immer, egal was war.
Ja, und ein Unterschied ist ja auch, er arbeitet für einen anderen Geheimdienst, mit den MS6.
Ja, genau, und dann gibt es natürlich noch Ethan Hunt, also Tom Cruise, und an Ethan Hunt sehen wir ja, der kann alles, ne? Der kann vom Flugzeug springen, der kann von Hochhäusern springen, der
kann einbrechen.
Der überlebt jede Explosion. Die Schüsse können ihm nichts. Der ist ein Übermensch. Ja. Der hat keine Emotionen, hat keine Angst. Der zweifelt nicht. Er macht immer das Richtige. Er ist Superman in
für normale Menschen.
Nein. Ja, genau.
Geheim, dieser Superman. Geheimer Superman.
Ja, das ist so ein Superman. Und bei Tom Cruise ist immer so, dass die ganze Welt in Gefahr ist. Das ist halt der Unterschied auch bei James Bond. Das ist auch immer die ganze Welt in Gefahr. Und
er muss die Welt retten, sonst sterben alle aus.
Bei The Night Agent geht es halt wirklich auch darum, dass das halt schon so, was Amerika betrifft und schon so auch Fälle sind, die jetzt zwar eine Gefahr für die Menschen vor Ort haben, aber nicht so. Ja, du weißt, was ich meine, nicht so.
Ja, und bei den Bond ist das ja auch, dass immer ganz viele, die Bösenwichte immer Leute sind, die ganze Weltherrschaft an sich reißen wollen. Oder mehrere Länder gleichzeitig auslöschen wollen.
Genau, in den Filmen ist es immer so, dass Tom, also Ethan Hunt und James Bond beide ja so weltweit operieren. Und du hast schon das Gefühl, bei The Night Agent geht es schon das um amerikanische Interessen. Das stellt das auch ganz gut dar und schon sehr realistisch. Und was man auch auffällt, ganz oft siehst du in der Serie, Peter würde am liebsten pragmatisch handeln, aber dann wird ihm auch bewusst klar gemacht, so ja, es gibt Hierarchien, was du einhalten musst. Und James Bond und ihre Hand handeln ja halt
komplett selbstständig.
Sie dürfen alles, ne?
Die rufen an, da, oder kriegen einen Auftrag und dürfen alles erledigen, wie sie wollen, egal wie.
Sie haben jegliche Befugnisse, müssen kein Recht achten, gar nichts.
Was ja in echt nicht so ist. Jeder Gehalt muss sich an Richtlinien halten.
Und du siehst an Peter schon, dass er halt immer versucht, moralisch zu handeln. Selbst wenn es jemand ist, der absolut böse ist, versucht er nicht immer gleich mit Gewalt und mit Mord und Tod zu handeln, sondern er versucht, auch diplomatisch ranzugehen. Und die Serie ist auch häufig aufgebaut, Peter observiert viel, führt viele Gespräche.
Das heißt, der langweilige Kram.
Ja, genau. Mhm. So, natürlich gibt es in der Serie auch Action, ne? Aber die Action ist vergleichbar, weil mit James Bond und Tom Cruise nicht durchgehen.
Nee, aber ist es schon ein bisschen überspitzt dargestellt, dass die Zuschauer auch ein bisschen Action kriegen, weil da schlafen wir ja alle ein bei der Serie. Das echte Leben ist, glaube ich, nicht so spannend, glaube ich.
Das denke ich auch. Und jetzt beleuchten wir nochmal den anderen Charakter. Der Charakter, den wir jetzt beleuchten, nennt sich der Händler. Also der Händler ist halt, ich glaube, er kommt in allen drei Staffeln vor.
Ja, in der ersten Staffel, so in der Mitte, wird er eingeführt. Erstmal weiß man gar nicht, wer es ist und so. Der kriegt halt, Peter kriegt einen Auftrag von ihm oder wird erpresst von ihm eigentlich.
Das ist halt eher, sagen wir mal so, der wird so der Bösewicht über. Auch nicht der klassische Bösewicht. Wir erklären den gleich mal, ja, vielleicht dann könnt ihr ihn besser zuordnen. Ich würde den jetzt nicht Bösewicht nennen, ich würde ihn den Gegenspieler nennen, oder?
Ja, und seine Kernaufgabe, sagen wir, was er eigentlich ist, er handelt halt mit Daten.
Er ist ein Informationshändler.
Mit eher von Regierungen Daten, die sehr nicht an die Öffentlichkeit kommen sollten.
Eigentlich. Und er hat keine Freunde und keine Feinde, sondern er handelt mit allen. Also egal, welche Seite, es gibt für ihn keine Seite, sondern es gibt für ihn nur Kunden, Klienten und mit denen handelt er natürlich. Und Peter kommt zu ihm in Kontakt, weil es in der UN ein Attentat geben soll und er benötigt halt diese Information von wem. Also schließt er sozusagen würde ich jetzt sagen, ein Pakt mit dem Teufel, oder wie du es
willst. Ja, kann man so sagen. Auch wenn er nicht rot aussieht, wie Lucifer, aber er hat dann nicht immer gute Sachen im Kopf.
Also sagt er halt, ja, du gibst mir die Information und im Gegenzug musste er halt eine Akte aus der UN klauen. Und dadurch ist es halt so, dass wenn der Händler anruft, muss Peter immer rangehen ohne Widerworte, würde ich jetzt sagen.
Ja, sonst gibt es Konsequenzen für ihn, kann man sagen. Dann veröffentlicht er irgendwas, was man, glaube ich, nicht veröffentlichen sollte.
Und bis zur dritten Staffel wusstest du eigentlich nicht, wer diese Person ist. Und jetzt kommen wir zu der Person, weil die Person doch komplexer ist, als man erwartet. In erster Linie war er ein Anwalt von der Firma, der nach Mexiko geschickt wurde, um einen, was war das nochmal für ein Unternehmen? Irgendwas mit Seifen, ne?
Seifen, genau, Seife war es.
Genau, er sollte da das Unternehmen, sollte ein anderes Unternehmen aufkaufen und er sollte sich darum kümmern.
Genau, und dann ist so eine geheimnisvolle Frau auf ihn zu und hat ihn erpresst mit irgendwas in Informatik, die sie über ihn weiß, wofür er für Amerika in Knast wandern müsste.
Genau, der hat mal was unterschrieben, dadurch also betrugsmäßig wird er halt, da hat die CIA ihm gedroht, wenn er halt nicht für sie arbeitet, will sie halt in Mexiko ins Gefängnis stecken. Und da hat er halt also gar nicht so die große Wahl und musste halt, weil dieser Seifenunternehmer ist angeblich auch ein Chef einer Terrororganisation. Diese Terrororganisation kommt ganz oft in der Serie vor. Die nennt sich LSF.
Ja, genau.
Ist halt also eine Terrororganisation, die im Untergrund operiert und ein sehr starkes Problem mit Amerika hat. Wie eigentlich immer in diesen Serien, oder? So, dass Amerika ist immer in Gefahr.
Ja, und immer sind es irgendwelche Autonomen, Leute, die Amerika zerstören wollen.
Und das Komplexe an ihm ist, er verliebt sich in eine Frau, die da auch vor Ort arbeitet und versucht gleichzeitig die Information zu beschaffen. Sagt der Frau natürlich nicht, dass er die Information beschaffen möchte. Und irgendwann
erzählt sie ihr das und alles fällt auf, kann man so sagen. Und durch die Beziehung ist auch später eine Frau entstanden, eine Tochter und ja.
Da geht es aber auch darum, bei ihm sehr stark, da haben Patrick und ich sehr lange darüber diskutiert, um die Verantwortung. Ich bin der Meinung halt, dass er halt keine Wahl hatte und deswegen diese Information beschafft hat und er halt, weil er das Gefängnis meiden wollte und so weiter. Und er hat einfach keine Wahl.
Ja, gut, aber und man darf deiner Theorie vergessen, weil er auch Rache will für seine ermordete Frau.
Er denkt halt, dass die Frau ermordet wurde, aber sie wurde eigentlich weggeschafft. Das ist das Interessante und an dem Zeitpunkt entscheidet er sich halt, sich gegen das CIA zu stellen und fängt an, Informationen zu sammeln. Deswegen wird er daraus auch der Informationshändler.
Ja, aber meine Meinung ist dazu, er hatte ja eine Wahl, er hätte es ja nicht machen müssen. Er hätte ja kein Händler werden müssen. Er hätte das ganze Thema auch vergessen können, aber verständlich ist auch schwierig, aber man hätte eine Wahl.
Ja, da greifst du gutes Thema aus der Philosophie auf. Besonders, wenn man sich das von Hannah Arendt anguckt, bist du, dass wir immer die Verantwortung für unser Handeln haben. Egal, wenn du es dir als Beispiel die Zeit des NS annimmst, da hieß es ja auch, wir haben nur Befehle gefolgt. Aber was du gerade indirekt bestätigt hast, ist halt, dass selbst wenn du Befehle befolgst, hast du immer noch die Wahl zu sagen, ich mach das nicht. Die eine Sache ist, dass dein Leben in Gefahr ist, ja. Aber es ist jetzt nur aus der philosophischen Sicht, dass du, wie du gesagt hast, immer eine Wahl hast. Auch wenn es emotional bedeutet, du musst den Verlust akzeptieren.
Ja, aber das ist halt auch, muss halt jeder für sich wissen. Aber ich meine, ich glaube, wir gehen auch die Meinung auseinander. Der eine wird das jetzt so sehen wie Thomas und der andere wie ich. Aber so sind wir halt. Wir wollen es ja noch anders.
Es ist halt auch so, dass du nicht jede Entscheidung in deinem Leben rational treffen kannst. zum Beispiel, wenn du emotional involviert bist, dann sorgt das für dich auch, dass du abwägst, weil ich würde sagen, Rache besteht immer aus einem emotionalen Kontext, oder?
Ja, ich glaube, nichts aus einer Rache aus. Ohne Grund, weil gut, wenn du deine große Liebe verlierst, dass du dann über bestimmte Sachen denkst, scheiß drauf, ich mach das jetzt, ich will den Mörder rausführen und mich dafür rächen, kann man nachvollziehen.
Und jetzt passt das halt auch zu dem Thema Freiheit, worüber wir gesprochen haben. Du kannst auch wie der Händler in der Situation sein, dass du die Freiheit hast zu entscheiden, aber trotzdem bist du irgendwie gebunden daran, weil du einfach die Verantwortung nicht übernehmen willst. Verantwortung übernehmen bedeutet in dem Fall auch, den Verlust zu akzeptieren, aber er wollte nicht akzeptieren.
Genau. Das heißt, wenn ihr die Folge nicht gesehen habt, kurz nochmal Eigenwerbung für uns, wenn ihr die Folge nicht gesehen habt, mit Freiheit, dann hört ihr euch nochmal an, dann könnt ihr das Thema nochmal genauer vertiefen. Dann
könnt ihr das mit dem Händler nochmal besser abgleichen und nochmal besser verstehen. So, ja, jetzt bringen wir noch eine Kategorie rein, damit, wie wir jetzt über der Night Agent gesprochen haben, über die zwei wichtigsten Charaktere, und jetzt geht ihr mal ein bisschen in die realistische Agentenwelt. Wie ist es wirklich?
Ja, wir können ja erstmal mit witzigen Fakten anfangen.
Ja, erzähl du mal ein paar Fun Facts.
Und zwar, vielleicht überraschend, aber Wasteland hat wohl die meisten Geheimdienste der Welt.
Ich würde das mal tippen, die USA.
Aber das Witzige an der Sache ist ja, es stimmt, aber es sind 18 Stück.
Boah, das ist ein großer 18 Unternehmen, das ist heftig.
Aber die werden wir jetzt hier nicht aufzählen, weil das schlaft uns hier noch ein, das wollen wir ja nicht.
Ja, also wir kennen auch nur, ich glaube, 3 oder 4 CIA, NSA und FBI würde mir jetzt einfallen, aber...
Ja, dann haben die noch ganz viele unter... Manche sind so lang mit Namen, die kann man sich gar nicht merken. Aber das wollen wir euch nicht mit langweilen.
Ja, und jetzt noch ein Funfact zu Russland. In Russland gibt es zum Beispiel 4 große Geheimdienste. Aber im Vergleich zu Amerika arbeiten die Geheimdienste in Russland im Konkurrenzmodell. Also die konkurrieren miteinander. Und es geht darum, wer die beste Information hat. In den USA ist es wahrscheinlich andersrum, weil da ist es halt, dass alle zusammenarbeiten. Aber in Russland passiert es häufig mal, dass die Informationen weggehalten werden. Also das ist auch komisch, oder?
Das hört sich so ein Ringkampf an, als wären wir hier bei Wrestling. So Vierkampf.
Ja, ihr habt die besseren Informationen. Das ist halt auch...
Ich bin besser als du.
Ja, aber sagen wir so, wie läuft eigentlich eine Geheimdienstarbeit jetzt wirklich ab? Normalerweise ist ja viel, sage ich jetzt mal, Daten erfassen.
Was ist hier so?
Daten analysieren. Häufig auch aus der Presse und häufig aus Informationen, die öffentlich zugänglich sind. Teilweise über Überwachungsbilder. Aber jetzt nicht so, wie es in den Filmen dargestellt wird.
Nee, eigentlich machst du auch manchmal Überwachung, dass zum Beispiel ein Geheimagent irgendwo in ein Land, an das Land fährt und Leute beobachtet. Aber eigentlich nicht actionmäßig eingreift und nur beobachtet und dann die Polizeibehörden zum Beispiel Bescheid und einen Tipp geben, hier könnte ein Terrorist sein.
Ja, es gibt halt natürlich auch immer noch das Völkerrecht, was eingehalten wird und ja, wir wissen, es ist bekannt, dass die CIA teilweise manchmal auf eigene Faust operiert, aber eigentlich muss man sich trotzdem noch ans Völkerrecht halten. Und es ist sehr viel Observation und eigentlich, bis eine Entscheidung gefällt wird, muss das halt über mehrere Ebenen. Es ist nicht so, dass ein Agent pragmatisch jetzt wie James Bond oder Ethan Hunt einfach sagen kann, ich mach das, sondern jede Entscheidung muss halt über mehrere Ebenen abgestimmt werden.
Genau, da gibt es halt, und zwar die Kernaufgabe ist ja eigentlich, dass wir das mal zusammen, Informationsbeschaffung. So Informationen über mögliche Angriffsziele in einem Land eigentlich geht es immer gerne.
Das ist halt auch so sehr viel Überprüfung. Es ist teilweise auch bürokratische Arbeit, dass ein Gremium da entscheiden muss. Zum Beispiel bei uns in Deutschland muss halt auch der Bundestag teilweise oder der Sicherheitsausschuss mit informiert werden, wird mit involviert. Dann wird halt geprüft, ob die Daten wirklich dieses sind. Dann werden andere Geheimdienste dazu befragt. Auch von unseren Nachbarstaaten, von unseren Freunden. Es ist das eigentlich ein großer Arbeitsaufwand.
Genau, das ist halt so die Kern, aber viele Sachen, was sie herausfinden, ist ja oft geheim. Sonst würden sie ja nicht Geheimdienste heißen. Deswegen weiß man auch nicht so, man weiß so ein bisschen, wie sie arbeitet, aber was für Informationen sie beschaffen, das weiß man jetzt nicht ganz genau.
Unsere Geheimdienste bestehen hauptsächlich mehr aus Bürochefs und Analysten, die halt die Daten überprüfen und sehr, sehr wenige. Und wenn so zum Beispiel Operationen durchgeführt wird, dann wird zum Beispiel auch vom Geheimdienst das Militär mit eingebunden und das Militär führt dann diese Operation aus. Also oder so in oder Deutschland, glaube ich, GSG 9 und KSK, also das ist halt nicht so, dass ein Agent wie Ethan Hunt oder James Bond alles kann.
Nein, das ist ja so, die geben wir die Information dann weiter und dann kommt eine Polizei rein und nimmt dann die Verbrecher fest.
Genau, das ist halt mehr so eine bürokratische und eine Arbeit, die eigentlich geradlinig ist und nicht so im Geheim und nicht so spektakulär und actionreich wie James Bond und Ethan Hunt das gerne.
Gut, aber dass man zum Beispiel andere Identitäten annimmt, dass man ein anderer Mensch ist, das stimmt schon. Was man manchmal sieht, dass sie dann sagen, einen anderen Namen, andere Beruf und so. Das ist schon richtig.
Ja, meistens wird auch dann so mit sogenannten V-Leuten gearbeitet. Zum Beispiel unter Verfassungsschutz, dort in der AfD oder in rechtsextremen Organisationen. V-Leute eingeschlossen sind meistens Leute, die zwar Mitglieder sind, aber die man irgendwie vielleicht unter Druck setzt oder.
Ja, gut, das gab es ja auch bei den Hells Angels und bei Banditos, bei den Motorradgangs gab es ja auch mal wieder Leute, die da eingeschleust worden sind.
Das sind aber an sich nicht so die Agenten, wie man sich vorstellt, sondern das sind meistens schon feste Mitglieder, die dann vielleicht anfangen zu zweifeln oder die man vielleicht finanziell auch ein bisschen Schutz anbieten kann und so weiter.
Das heißt, man sagt, in den Kreisen von den Leuten hat man einen Maulwurf. Kann genau man sagen.
Und das ist eigentlich so die Arbeit in der Realität. Also The Night Agent gibt uns das Gefühl, dass es eigentlich cool sein muss oder James Bond oder. Aber in Wirklichkeit ist das halt wahrscheinlich dann ein Mensch, der im Büro sitzt und dann mit einem V-Mann telefoniert und dann die halt Instruktionen genau gibt und das ist halt nur die Daten werden ausgetauscht, organisiert und gesammelt und dann wird dann durch mehrere Meetings erst eine Entscheidung getroffen.
Genau, und wir haben ja in Deutschland zwei große, einmal den Bundesgeheimdienst, den Bundesnachrichtendienst und den Deutschverfassungsschutz.
Genau.
Die haben wir ja beide, das sind unsere beiden Größen.
Bei der Bundeswehr gibt es einen speziellen, der nennt sich militärischer Abschirmdienst. Das ist halt nicht wirklich ein Geheimdienst, es ist halt eher ein Dienst, der in der Bundeswehr eingegliedert ist.
Genau, da kann man auch Tommy Lix, der YouTuber, der hat auch ein Video, ein ganz gutes, darüber gemacht, wie unser deutschen Bundesgeheimdienst arbeitet. Das heißt, das könntet ihr euch auch mal angucken, das ist nur eine Empfehlung, da lernt man auch ein bisschen über die Geheimdienste in Deutschland.
Na gut, wir haben heute ein bisschen The Night Agent angeschnitten. Ich hoffe, wir bekommt ein bisschen Interesse für euch bewirkt. Und haben darüber mal fängt, wie so die Agenten funktionieren. Und dann wünschen wir euch einen schönen, geheimnisvollen Sonntag.
Und hoffentlich haben wir euch die Serie nicht so viel gespoilert. Weil wir haben euch nicht vorgewarnt. Wir sind Arschlöcher. Da sind wir raus. Ciao, auf Wiedersehen.